Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Ich bin da offenbar ein Glückskind und mich hat es jetzt getroffen. Und ich bin natürlich, als ich weiß schon um die Wucht und um die Bedeutung und die Schwere und Leichtigkeit dabei, die einem sozusagen widerfährt.
Oswald Egger bekommt den Büchnerpreis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Und angesichts dieser Ehrung mit einem der wichtigsten Literaturpreise stockt auch dem Dichter offenbar das Wort. Außer dem Büchnerpreis haben wir heute noch den Rompreis im Programm. So heißen die Stipendien, mit denen hochbegabte Künstlerinnen und Künstler nach Rom eingeladen werden, in die Deutsche Akademie Villa Massimo. Ihre Arbeit dort ist nun in Stuttgart zu sehen. Außerdem der neue Film von Thomas Arslan und Gemälde von Franz Hals, die aus Odessa gerettet wurden. Der Büchnerpreis ist nicht nur wichtig, er ist auch schwer auszurechnen. Den ersten bekam 1951 Gottfried Benn. Jüngst waren Jürgen Becker, Theresia Mora, Emine Sefgi Özdamer, Elke Erb, Clemens J. Setz und zuletzt Lutz Seiler ausgezeichnet worden. Also könnte man sagen, eine durchaus bunte Mischung aus etablierten, geradezu populären Autorinnen und Autoren und solchen, die eher speziell sind, wie Oswald Egger. Ich habe vor der Sendung mit Christian Metz gesprochen, Literaturwissenschaftler an der RWTH Aachen und Literaturkritiker. Herr Metz, Oswald Egger ist kein sehr bekannter Autor, eher eine Art Dichter-Dichter. Hat Sie die Wahl überrascht?
Nein, mich hat die in keiner Art und Weise überrascht, denn Oswald Egger gehört seit seinem Debüt 1993 zu den etablierten und ambitioniertesten Avantgarde-Dichtern und zu tatsächlich der ersten Reihe von Autoren und das also in großer Stetigkeit mit einem unglaublich umfassenden Werk. Und ich bin froh, dass er jetzt tatsächlich in diesem Moment auch die Auszeichnung erhält, die mit dem Büchnerpreis ihm gut zu und ansteht.
Sind vor allem Gedichte, die Oswald Egger schreibt. Auf anderes kommen wir vielleicht gleich noch. Die Jury begründet ihre Entscheidung mit dem experimentellen Schreiben von Oswald Egger, das die Grenzen der Literaturproduktion erweitere und überschreite. Das spielt an darauf offenbar, dass Oswald Egger eben nicht nur schreibt, sondern bei ihm beispielsweise der Klang eine Bedeutung bekommen kann, die dann völlig unabhängig sogar oder sogar wichtiger werden kann als der Text selbst. Wie wichtig ist die Form für ihn? Also nicht das reine Schreiben, nicht die Buchstaben.
Man kann tatsächlich Oswald Egger als einen Klangdichter bezeichnen und ihn zuerst hören wollen. Und das ist ja eigentlich für das Medium, in dem wir gerade reden, entscheidend. Aber es bleibt nicht bei den klanglichen Erweiterungen, sondern er ist ein Dichterdenker. Das heißt, von der Arbeit am Klangmaterial aus erarbeitet er ganze Weltmodelle. Und es geht um die Engführung von Denken und Dichten und damit der Frage, wie man etwas durchdenken kann und was man sich dabei einbildet.
Also eine, sagen wir mal, große Offenheit in den Texten auch und in der Präsentation, die dem Hörer, der Hörerin, dem Leser, der Leserin viel Möglichkeiten lässt?
Ja, das ist ein riesiger Möglichkeitsraum. Aber man kann sehr schön sagen, es kommt eigentlich aus der genauesten Spracharbeit, was er entwirft. Also aus der Anagrammatik, aus Palindromen, Paronomasien, kleinste Verschleifungen im Klanglichen und dann in den Bedeutungseinheiten, die dem irgendwie unterschwellig unterliegen, was wir in der Sprache sonst vielleicht gar nicht bemerken. Und diesen Strömen von Assoziationen lesend zu folgen und diesen kleinteiligen Wortfolgen wie an einem Parcours durch ganze Bücher hindurch zu folgen, das eröffnet die Eggerschen Sprachuniversen. Und die entfalten sich Stück für Stück zu wirklich Großuniversen. Das sind also Prosabände. Schon der erste Band ist aus 1500 neunzeiligen Stanzen gefügt. Und Nihilum Album zum Beispiel 3650 Vierzeiler umfassend. Und dann merkt man, oh, das sind wirklich Landschaften, die man durchstreitet.
Ja, Sie haben es Strömen genannt oder auch Landschaften. Es täuscht vielleicht nicht mein Eindruck, dass man es manchmal gar nicht mit einem einzelnen Autor zu tun haben scheint, sondern dass da etwas spricht.
Ja, da spricht die Sprache. Und die Sprache spricht mit dem Dichtenden und dem Dichten gemeinsam. Und dieser Sprachbeweglichkeit und diesem Sprachfluss auch durchaus Raum zu geben, das ist eine von Eggers Spezialitäten. Und zugleich ist das nicht so, dass man denken würde, oh, hier meandert einfach etwas vor sich hin. Das ist hochpräzise Poesie. Und Egger ist dafür eben auch ausgewiesen, über Poesie und Mathematik nachzudenken. dieses Ausloten von solchen Modellen der Ungleichzeitigkeit, der Unentscheidbarkeit, das sind eben auch die mathematisch präzisen Formationen, die Egger verfolgt, auch in seinen theoretischen Schriften. Eine sehr schöne heißt Diskrete Stetigkeit, Poesie und Mathematik.
Dieses Ausloten, Oswald Egger hat heute in unserer Sendung Büchermarkt gesagt, es gebe da beim Schreiben, also man könnte auch sagen beim Ausloten, Abgründe und Gefahrenzonen für den Autor. Wie zeigt sich das in seinem Werk?
Es gibt eigentlich einen sehr schönen Satz von ihm, der einfach nur die Frage aufmacht, ist nichts tun etwas anderes als nichts zu machen? Daran kann man sehr schön sehen, wie in solchen Wendungen zwischen dem Nichtsmachen, Nichtstun, Nichts zu tun haben, Oswald Egger beginnt, Ausgangspunkte des Denkens auszumachen. Und von dort aus entwickelt er seine poetischen Gedankengänge. Und das ist die Besonderheit, die man hier festmachen kann. Und diese Besonderheit ist eine Hochrisikopoesie. Das heißt, wer mit diesem Nichtstun und zwischen dem Nichts zu machen anfängt mitzudenken mit Egger, begibt sich in sprachliche Höchstgefahr.
Oswald Egger hat naheliegend auch Hörspiele geschrieben. Er hat kuratiert die Literaturtage in seiner Heimatstadt Lana und in Hombroch auf der Raketenstation, so eine Kunsteinrichtung. Und all das, glaube ich, ist aber jetzt nicht einfach nur der Broterwerb, um das Dichten zu finanzieren, sondern auch Teil seiner dichterischen Arbeit, oder?
Ja, das gehört eng miteinander zusammen. Und das sind tatsächlich solche umfassenden, bis in die jetzt auch immer mehr in den neueren Bänden vorkommende Malerei hinein von Egger zusammen. Das ist tatsächlich ein Poet, der zugleich auch in den anderen Kunstformen nach poetischen Bewegungen sucht. Und vielleicht kann man das ganz gut vergleichen mit beispielsweise solche Mobile-Bewegungen, die man in Skulpturen von Calder findet oder ähnlichen. Und das von der Sprache auszudenken, in die Farbgebungen hinein, in die Frage, was tatsächlich dann die unterschiedlichsten Kunstformen verbindet, das hat Oswald Egger ausformuliert in den vergangenen Jahren.
Dass die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in diesem Jahr ausgerechnet Oswald Egger auszeichnet mit dem ja wohl wichtigsten Literaturpreis Deutschlands, ist das auch ein Zeichen?
Ich denke schon, dass das ein Zeichen ist. Es ist ein Zeichen in die unterschiedlichsten Richtungen. Es zeigt eben, dass jemand, der, um es mal überspitzt zu sagen, radikal an den Erwartungen eines Literaturmarktes konsequent mit seiner Poetik vorbeischreibt, trotzdem oder gerade deshalb in der poetischen Konsequenz auszeichnungswürdig ist. Und von daher können Sie die Arbeit an der Sprache auch als ein politisches Statement lesen.
Christian Metz über Oswald Egger, dem der Büchnerpreis verliehen wird. Franz Hals, Meister des Augenblicks, so heißt eine Ausstellung des berühmten niederländischen Porträtmalers in der Berliner Gemäldegalerie. Die 75 ausgestellten Bilder, die da versammelt sind, die stammen unter anderem aus dem Pariser Louvre, dem Amsterdamer Rijksmuseum, aus London und Toledo und zwei von ihnen aus dem ukrainischen Odessa. Claudia van Laak über gerettete Kunst aus dem Museum für westliche und östliche Kunst in Odessa.
Er eilt mit schnellen Schritten durch die abgedunkelten Räume, schenkt den leuchtenden Franz-Hals-Porträts rechts und links keine Beachtung, bis er vor einer dunkelbraunen Wand steht. Da sind sie, sagt Igor Borisowitsch Boronik und zeigt auf zwei Gemälde, die die beiden Evangelisten Matthäus und Lukas zeigen.
Das sind einzigartige Bilder, weil Hals hat selten religiöse Motive gemalt, vermutlich nur die vier Evangelisten. Matthäus und Lukas hängen hier, die anderen beiden im Puschkin-Museum in Moskau und im Getty-Museum in Los Angeles.
Igor Borisowitsch Boronik leitet das Museum für westliche und östliche Kunst in Odessa. In dessen wertvoller Sammlung befinden sich neben Franz Hals Gemälden auch Werke von Caravaggio und Rubens. Besser gesagt, befanden sich.
Sie wurden nach dem russischen Überfall evakuiert, zunächst in den Westen der Ukraine gebracht, also 76 unserer wichtigsten Werke, danach weiter nach Litauen. 74 sind also sicher verwahrt in Litauen, zwei jetzt hier in der Berliner Ausstellung.
Litauen spielt eine besondere Rolle wenn es um die Rettung bedrohter ukrainischer Kulturgüter geht. Staat, Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft, alle sind engagiert, erzählt Skaistis Mikulionis. Der Chefkurator des Nationalen Litauischen Kunstmuseums in Vilnius hat bereits unzählige Kunsttransporte aus den Kriegsgebieten begleitet. Mikulionis schließt Verträge mit den abgebenden ukrainischen Museen, kümmert sich um Aus- und Einfuhrgenehmigungen, Versicherungen und einen Schutz der Transporte durch Polizei und Militär. 1500 bedrohte Kunstwerke konnten so bereits gerettet werden.
Ein Teil der Werke wird ausgestellt, ein Teil restauriert. Mit diesen ukrainischen Kunstwerken haben wir bereits 9 Ausstellungen gemacht. Wir zeigen sie in Vilnius und in Klaipeda an der Ostsee.
In Kürze macht sich Chefkurator Mikulionis erneut auf den Weg. Er bringt mehr als 100 Grafiken und Zeichnungen der in der Ukraine verehrten Volkskünstlerin Maria Primatschenko nach Vilnius. Ein Teil ihrer naiven Malerei wurde bereits im März 2022 unwiederbringlich zerstört bei einem russischen Raketenangriff auf das Museum in Ivankiv. Ein zweiter Teil ihrer Sammlung wird derzeit in der Westukraine aufbewahrt. Mikulionis und sein Team bringen die Sammlung jetzt sicherheitshalber nach Litauen. Beteiligt ist auch Jūrate Zenvaitiene, Chefrestauratorin aller litauischen Kunstmuseen. In ihrer Werkstatt sind auch die beiden Franz-Hals-Gemälde aus Odessa zunächst untersucht und dann für die Berliner Ausstellung vorbereitet worden.
Die waren eigentlich nicht in dem besten Zustand, aber man brauchte nur etwas konservatorisch an diesen Kunstwerken zu arbeiten. Sonst waren sie ganz gut.
Noch bis November sind sie jetzt gemeinsam mit 73 anderen Porträts des niederländischen Malers in der außergewöhnlich gut besuchten Franz-Hals-Ausstellung in der Berliner Gemäldegalerie zu sehen. Auf diese gemeinsame Präsentation der Hals-Werke ist Museumsdirektor Igor Borisowitsch Poronik besonders stolz.
Diese Ausstellung zeigt auch unsere europäischen Wurzeln. Sie zeigt, dass wir Teil von Europa sind.
Ein Anliegen hat der Museumsdirektor aus Odessa noch. Er möchte die Bitte, ukrainische Kunstwerke vor den russischen Angreifern in Sicherheit zu bringen, nicht als egoistischen Wunsch verstanden wissen.
Wir retten diese Kunst nicht nur für uns. Diese Kunst ist Ausdruck von Zivilisation. Wir retten die Kunst für alle.
Zwei Evangelisten von Franz Hals aus dem Museum für westliche und östliche Kunst in Odessa zu Gast in Sicherheit in Berlin. Auch im neuen Film des deutsch-türkischen Regisseurs Thomas Arslan geht's um ein Gemälde in Berlin. Allerdings soll das nicht gerettet, sondern gestohlen werden. Verbrannte Erde heißt der Film, der eine Geschichte fortsetzt, die im Film Im Schatten vor 14 Jahren begann und vom Profikriminellen Trojan erzählt. Es geht um dunkle Geschäfte in dunklen Ecken und wortkarge Ganoven. Julia Hauks hat Verbrannte Erde gesehen.
Der kriminelle Trojan ist ein absoluter Profi. Er spricht nur das Nötigste. Jeder Handgriff sitzt präzise. Seine Jobs erledigt er seit Jahrzehnten sauber und zuverlässig. Doch mit den Aufträgen läuft es nicht mehr so wie früher. In Zeiten der Digitalisierung haben Einbrüche plötzlich mehr mit Technik und Computern zu tun als mit analoger Handarbeit. Weil Trojan Geld braucht, nimmt er den lukrativen Auftrag zu einem Kunstdiebstahl an. Zusammen mit 3 anderen Profis soll er ein kleines Gemälde von Caspar David Friedrich stehlen.
Hängt eigentlich in einer anderen Stadt, ist aber zurzeit für eine Ausstellung nach Berlin ausgeliehen. Die Sache soll kurz vor dem Rückversand stattfinden. In 6 Wochen. Das gibt uns genug Zeit. Vor der Verschickung wird das Bild in einem Museum in Dahlem, das zurzeit im Umbau ist, zwischengelagert. Das Depot dort wird aber noch genutzt. Wenn wir zuschlagen, liegt das Bild für uns transportfertig bereit.
Ziemlich viele Insider-Infos. Habt ihr das her?
Dank der guten Zusammenarbeit des Teams geht der Raubzug glatt über die Bühne. Die Schwierigkeiten fangen mit einer geplatzten Übergabe an. Denn der Auftraggeber will nicht zahlen, sondern versucht, das Bild mit Gewalt an sich zu bringen. Statt um viel Geld geht es für die 4 Einbrecher bald nur noch darum, heil aus der Sache rauszukommen.
Was soll das? Was willst du?
Also am letzten Gespräch, was du nicht entgegenkommst. Machen wir einen neuen Versuch. Ich will die Kontakte von dem Team und ich will wissen, wo das Bild ist.
Ich weiß nicht, wo das Gemälde ist. Ich habe gehört, die Sache hat sich erledigt, weil ihr nicht zahlen könnt.
Also will ich es nicht sagen.
Regisseur Thomas Arslan ist seit Jahrzehnten ein Meister der strengen, aufs Wesentliche reduzierten Inszenierung. Verbrannte Erde, der zweite Teil seiner Trojan-Trilogie, treibt diesen minimalistischen Stil auf die Spitze. Nichts lenkt vom Kern der Handlung ab. Sogar Berlin wird als absolut gesichtslose Stadt inszeniert. Die Figuren bewegen sich ausschließlich an Nichtorten wie Autobahnen, Parkgaragen und Hotelzimmern. Schwer zu entscheiden, mit was Arslan sparsamer ist, mit Licht oder mit Worten. Die Schwärze der Nacht und der kaum beleuchteten Innenräume scheint die Figuren fast zu verschlucken. Es wird kein Wort zu viel gesprochen, Privates sowieso nicht. Dass man der enigmatischen Hauptfigur Trojan dennoch fasziniert bei ihren Handlungen folgt, ist eine schauspielerische Glanzleistung von Michel Maticiewicz. Mit seiner Präsenz trägt er diesen runtergekühlten Krimi-Thriller. Gekonnt spielt Arslan mit den Genre-Elementen des Film Noir. Er verzichtet auf alles Reißerische und hält die Spannung doch durchgängig hoch. Seine Figuren sind ständig in Bewegung, gleiten im Auto in durchdachten Choreografien durch die Stadt. Man merkt dem Regisseur seine Faszination für die Professionalität der Kriminellen an. Vielleicht, weil ihn die detailversessene Vorbereitung des Raubzugs an seine eigene Art, Filme zu machen, erinnert? Denn auch Arslan plant die präzisen Einstellungen lange im Voraus und setzt sie beim Dreh perfektionistisch um. Für seine Hauptfigur öffnet der Regisseur am Ende einen Spalt breit die Tür, hinter der sich für Trojan so etwas wie persönliches Glück verbergen könnte. Doch statt danach zu greifen, befindet der einsame Wolf nach kurzer Abwägung zu riskant. Am Ende von Verbrannte Erde muss Trojan, wie schon am Ende von Im Schatten, erstmal untertauchen. Hoffentlich dauert es nicht nochmal 14 Jahre, bis er wiederkommt.
Verbrannte Erde, der neue Film von Thomas Arslan. Der Rompreis ermöglicht hochbegabten Künstlerinnen und Künstlern, für 10 Monate in Rom zu arbeiten, in der Villa Massimo der Deutschen Akademie. Die 18 Stipendiatinnen und Stipendiaten, die kommen immer aus unterschiedlichen Kunstbereichen und so treffen sich dort Komponisten und Architektinnen, bildende Künstlerinnen und Schriftsteller. Eine Künstlerkolonie, könnte man sagen, auf Zeit. Was dabei rausgekommen ist im letzten Jahr, das ist nun in Stuttgart zu sehen, in der dortigen Staatsgalerie und an 7 weiteren Standorten. Christian Gampert mit Eindrücken.
Im Literaturhaus Stuttgart hängen grafische Arbeiten von Arne Rautenberg an der Wand, variierte Zeichensprache, visuelle Poesie. Eigentlich ist Rautenberg Dichter, nicht gerade der einträglichste Job. Für ihn war das Villa Massimo Stipendium ein Glücksfall. Ein Jahr tun, was man will. Rautenberg hat in der Zeit in Rom allen Ernstes 4 Gedichtbände geschrieben.
Ich bin jemand, der auf dem Fußboden arbeitet. Also ich hatte da unendlich viele Quadratmeter. Ich habe Gedichtstraßen gebildet. Ich konnte sehr, sehr gut Gedichte schreiben. Ich habe mich komplett auf die Stadt eingelassen. Die Stadt hat sich mir auch offenbart, würde ich mal sagen.
Nicht jeder ist in der Villa Massimo so produktiv wie Arne Rautenberg. Und mancher gerät in eine existenzielle Krise. Man erinnere sich an Rolf-Dieter Brinkmann und dessen bisweilen hasserfüllte Beschreibungsorgie Rom Blicke aus dem Winter 1972-73. Das ist lange her. Julia Draganovic, die Leiterin der Villa Massimo, gibt durchaus zu, dass das Nebeneinander hochkomplexer Disziplinen und Künstlerexistenzen nicht nur befruchtend sein muss, dass auch Konkurrenz eine Rolle spielen kann. Und dass man nicht einfach sagen kann, die machen da was, jeder was ganz Individuelles. Das Gastspiel der Villa Massimo in Stuttgart ist eine Art Leistungsschau etablierter Künstler, aber auch der Versuch, Rechenschaft abzulegen über die geleistete Arbeit.
Fast allen Künstlerinnen geht es um die Frage, wie können wir zusammenleben und auch in der Zukunft noch. Und das ist wirklich ein Thema, das sich deklinieren lässt von der Malerei bis hin zur Musikkomposition. Alle beschäftigt diese Frage. Es liegt vielleicht daran, dass die Villa Massimo so eine Sondersituation darstellt, weil man als Künstler, glaube ich, nie so eng mit anderen Kulturschaffenden zusammenlebt.
Im Literaturhaus kleben anarchisch bunte, nach unten verlaufende Silikonspuren an den Wänden, die sich dann auch im Stuttgarter Kunstmuseum finden. Die Villa Massimo-Stipendiatin Lisa Diekwisch schließt mit diesen Drippings an die gestische Malerei von Jackson Pollock an, nur dass sie eben keine Leinwand mehr braucht. Weitere Diekwisch-Wandarbeiten spielen mit den Farben von Lebensmitteln und hängen sinnigerweise neben den Bildern verwesender Stoffe von Dieter Roth. Auf die Spuren von Goethe begibt sich die aus Sarajevo stammende Danica Dakic. Ihr zunächst rätselhaftes Video verbindet Weimar mit Italien, mit dem Strand von Ostia. Dort liegt vor einem nachgebildeten Paravent mit Vulkanausbruch aus dem Puppentheater des Goethesohns August von Goethe ein kleines Mädchen und man denkt unwillkürlich zunächst an das Bild des ertrunkenen Migrantenkinds Alan Kurdi. Aber das Kind erhebt sich und in der Folgesequenz sehen wir ein weiteres Mädchen, das sich vorsichtig durch die leergeräumte Bibliothek des Weimarer Goethehauses tastet. Es geht also vor allem um Erinnerung.
Es hat auch damit zu tun, dass diese alten Orte der Geschichte auch junge Menschen brauchen, damit irgendwie neue Sachen entstehen. So wie so ein altes Haus, wie Goethes Haus oder so ein Sehnsuchtsort wie Villa Massimo.
Die Stuttgarter Staatsgalerie hat die Arbeiten der Villa Massimo-Künstler schön in die Neupräsentation von Sammlungsbeständen eingebettet. Man geht durch einen Raum, der sich vor allem mit Körpererfahrung, Bedrohung und Trauer beschäftigt und landet bei Björn Mehlhus, der sich von Max Beckmanns Apokalypse-Grafiken zu einem Videospiel Diptychon anregen lässt. Weltuntergang in Zeiten von Handy-Videos und Elon Musks Weltraumprojekten. Viel instruktiver allerdings ist Björn Mehlhus kurzer Film über das Leben in der Villa Massimo. Umgeben von Steineichen im idyllischen Garten sitzen 10 Künstler in ihren Ateliers und arbeiten. Sie sind privilegiert auf Zeit. Zwischendrin findet viel Debatte und ja gesellschaftliches Leben statt. Eigentlich möchte man gern hinfahren.
Stipendiatin der Villa Massimo, zu Gast in Stuttgart. In den amerikanischen Medien ist vom Ende einer Ära die Rede. Es geht nicht um Joe Biden. Was damit gemeint ist, dazu jetzt mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Es ist das Ende einer Comedy-Ära. Der amerikanische Stand-up-Comedian und Sitcom-Darsteller Bob Newhart ist im Alter von 94 Jahren gestorben. International ist er vor allem für seine Rolle als Professor Proton in der Serie The Big Bang Theory bekannt. Davor spielte er in Sitcoms wie der Bob Newhart Show. Dass er einer der bekanntesten US-Comedians war, lässt sich auch an der Liste der Auszeichnungen ablesen. Neben 3 Grammys, einem Golden Globe und einem Emmy wurde Newhart 2002 mit dem Mark Twain Award geehrt, dem wichtigsten amerikanischen Preis für Comedy. Der vor 2 Tagen beschlossene Bundeshaushalt für das kommende Jahr ruft heute von verschiedenen Stellen Protest hervor. Zum einen fördert das Bündnis internationaler Produktionshäuser, das nicht fördert, sondern fordert das Bündnis internationaler Produktionshäuser eine Korrektur, denn der Haushaltsbeschluss sieht eine Fördermittelstreichung vor, die eigentlich im Koalitionsvertrag zugesichert worden war. Das Bündnis internationaler Produktionshäuser ist ein Zusammenschluss verschiedener freier Theater- und Tanzhäuser für bessere Strukturen und Vernetzung in der freien Szene. Außerdem sieht der Deutsche Kulturrat Handlungsbedarf beim Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan. Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Kulturrates, kritisierte die vorgesehenen Kürzungen im neuen Haushaltsentwurf, die eine Weiterführung des Programms nicht gewährleisten würden, so Zimmermann. Die Bundesregierung hatte sich dazu verpflichtet, nach der Machtübernahme der Taliban vor 3 Jahren 44.000 Menschen aus Afghanistan aufzunehmen, die dort akut bedroht waren und sind. Das betrifft vor allem diejenigen, die sich für Frauen- und Menschenrechte einsetzen, darunter auch Künstler und Intellektuelle. Zimmermann appellierte an die Verantwortung der Bundesregierung nach 20 Jahren Afghanistan-Einsatz und sagte, man dürfe die Menschen vor Ort nicht im Stich lassen. Die Schriftstellerin Iris Wolf erhält für ihren Roman Lichtungen den Uwe Jonsson-Preis. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 1994 an Autorinnen oder Autoren vergeben, deren Werk an Jonsson anknüpft. Wolf wurde in Rumänien geboren und kam Mitte der 80er mit 7 Jahren nach Deutschland. Seit 2018 ist sie als freie Schriftstellerin tätig. Vergeben wird der Preis am 20. September während der Uwe Jonsson-Tage. Der Schriftsteller wäre in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt. Vielen Dank. Die Folgen des weltweiten IT-Chaos, Spekulationen um Joe Biden und der Parteitag der Republikaner. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.